Du hast es angeschnitten, es war ein harter Abend für Sympathisanten von der Schweizer Nationalmannschaft. Vor allem dort, wo wir schon uns gefreut haben, dass sie 1-0 das noch heimbringen und dann macht der Saka, macht den Topf noch. Und das ist noch interessant, ich habe da noch ein bisschen geschaut, was ist das für einen, der Saka. Und das ist noch interessant, der Saka, der ist Christ. Und der hat in einem Brief 2020 an die Schülerinnen von seiner Schule, wo er hergegangen ist, geschrieben. Ich habe das gestern Abend noch schnell herausgefunden und dachte, ich lese euch das vor. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, die stark an Gott glaubt. Das hat mich immer neugierig gemacht, Gott besser kennenzulernen. Das habe ich getan, indem ich im Laufe der Jahre viel in der Bibel gelesen habe und oft in die Kirche gegangen bin. Ich halte mich an Gottes Verheißungen, wie die Bibelstelle, deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Aber wenn ihr ihn, das ist die Bibelstelle, die er zitiert, wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Und dann sagt der weitere Saka, vor jedem Spiel bitte ich Gott, mir zu helfen, gut zu spielen, meiner Mannschaft zu helfen und zu versuchen, ein Tor zu schießen oder bei einem Tor zu assistieren und er erhört meine Gebete. Also zeige ich jedes Mal zum Himmel, um ihm zu danken. Das habe ich, ja, hat er vielleicht ein bisschen viel, zu viel gebeten gestern. Da habe ich gedacht, das ist uiuiui. Gut, vielleicht theologisch auch noch ein bisschen schwierig, um das irgendwo zu haben. Weil wir vor allem in der Schweiz auch eigene fromme Fußballspieler haben, die auch beten. Das ist wirklich ein theologisches Problem, das ich mir schon ein paar Mal gestellt habe. Wie ist das? Wie macht das Gott, wenn so die einen beten? Egal, was ich spannend finde, jetzt beim Saka, er macht aus seinem Glauben nicht ein Versteck, sondern wenn du auf Instagram schaust, ist sein Glauben, das dreht er raus. Das teilt er mit der Welt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema von heute. Von der Taufe Glauben auch öffentlich machen. Die 3-jährige Rena, die ist in einer ähnlichen Situation, also in einem Taufgottesdienst gehockt, in einer Kirche. Das war aber eine neue Erfahrung für sie. Und sie hatten so ein Taufbecken in dieser Kirche, die eingebaut ist. Das haben ja gewisse Kirchen. Und dort ist die Taufe hat stattgefunden und sie hat dann ganz neugierig hat sie ihre Eltern gefragt, aber warum hat der Pfarrer jetzt den Mann ins Wasser gedrückt? Warum, Papi, warum hat er das gemacht? Ihre Eltern haben es während dem Gottesdienst versucht, ganz leislich zu erklären, aber es hat nicht wirklich viel gebraucht. Später am Abend haben sie es dann noch einmal probiert. Die Eltern haben ihnen erklärt, mit Sünde, wie das läuft und dass Menschen sich entscheiden, ein Leben mit Jesus zu leben, ein gutes Leben zu führen, dass das Wasser symbolisiert, dass Jesus die Schuld abwäscht und dass der Mensch eben aus dem Wasser rauskommt und ein neues Leben will leben, das gut ist, das anständig ist, das brav ist. Sie haben dann gemerkt, die Eltern, dass sie noch ein bisschen an ihrer Erklärung arbeiten müssen, wo die Reno nach ihren Ausführungen gefragt haben, aber warum hat der Pfarrer da ins Wasser reingedünkelt und hat dann nicht einfach ein paar hinter die Ohren gegeben? Und wir versuchen uns mal in die 3-jährige Reno ein bisschen einzuversetzen. Oder vielleicht auch in eine Person, die mit dem Glauben, mit Jesus nicht so viel am Hut hat. Können wir uns darauf einigen, dass das, was wir heute machen, dass das eigentlich eine kleine schräge Sache ist? Weißt du, stehen zwei Leute da so in See raus, mitten drin, jemand von euch, und die zwei Leute, die dünkeln jemanden einfach ins Wasser runter, und dann kommen sie wieder rauf, und dann klatschen alle, die zuschauen. Also, ist eigentlich schon schräg, nicht? Ich habe eine andere Geschichte gehört von einem Pfarrer. Der hat die Taufe nicht durchgeführt und der Mann ist gekommen, um getauft zu werden. Und der Pastor hat ihn dann gefragt, warum er getauft werden will. Ein bisschen ähnlich, wie ihr es gesagt habt. Und der Mann hat dann gesagt, ich suche Jesus. Der Pfarrer hat ihn genommen, hat ihn abgedünkelt, ist wieder raufgekommen und hat dann der Pfarrerin gefragt, und, hast du Jesus gefunden? Und er hat gesagt, nein, nicht wirklich. Dann hat er ihn nochmal genommen, hat ihn nochmal abgedünkelt, dann wieder raufgenommen und gesagt, und, hast du Jesus gefunden? Nein, immer noch nicht. hat er das dritte Mal genommen, hat ihn nochmal runtergedünkelt, wieder raufgenommen und hat ihn nochmal gefragt, und hast du Jesus gefunden? Und dann hat der Mann angeschaut, den anderen, und hat gesagt, also, nein, aber ich glaube auch nicht, dass ich ihn da unten finde. Jetzt, wenn man solche Geschichten gehört, mit der Rena, mit den paar hinter den Ohren, da gibt es eine wichtige Frage, was soll das Ganze eigentlich? Um was geht es bei der Taufe? Was ist die Idee hinter der Taufe? Machen wir es, um Jesus zu finden? Machen wir es, dass wir ein perfekteres Wesen werden? Dass wir uns entwickeln? Warum Taufe? Und da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Das ist spannend am christlichen Glauben auch. Es gibt ganz viele Facetten, wenn es um Taufe geht. Ich möchte zwei Sachen, ich meine, das sind die zwei wesentlichen Bestandteile von einer Taufe, ich möchte sie auf das reduzieren. Zwei Sachen, die bei der Taufe ausgedrückt werden. Es ist das eine, das Ja zu Gott, zu einem Mensch. Und das andere, das Ja von einem Mensch zu Gott. Und wenn ihr euch gefragt habt, was soll die komische Formel da, dann ist es eigentlich genau das. Taufe, T ist zweimal Ja, also zweimal J. Taufe ist auf die eine Seite mein Ja, mein menschliches Ja zu Gott und gleichzeitig ist es das Ja von Gott zu einem Menschen. Und das ist eigentlich schon meine beiden Predigtpunkte. Das erste ist das Ja von Gott zu einem Menschen. Und da schauen wir das erste Mal in die Bibel rein, in Römerbrief, Kapitel 6, ist der Gedankengang, ist da nicht ganz einfach. Paulus hat das manchmal so an sich, aber es soll uns nicht stressen, wenn ich nachher durchlese. Versuche einfach das grosse Ganze irgendwo ein bisschen zu spüren. Den Grundgedanken zu erfassen, wo es darum geht, das reicht eigentlich. Vers 3 heisst, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Von was redet da der Paulus? Die Bibel lehrt uns und der Paulus ganz speziell in den ersten drei Kapiteln vom Römerbrief, dass mehr als Menschen in die Sünde hineingeboren worden sind. Man könnte es vielleicht so sagen. Im Mutterleib sind mir ein paar Sachen übertragen worden. Meine Augenfarbe beispielsweise, mein Fingerabdruck ist mir übertragen worden, meine Haarfarbe, mein Haarwuchs. Das ist fies, das ist immer so die fiesen Lacher, wo ich einfach das Ende von meinem Haarwuchs, genau, da ist auch übertragen worden. Verschiedene Sachen. Und eine Sache, die mir auch weitergegeben worden ist, das ist eine sündige Natur. Ein kontaminiertes Wesen, vom Bösen angesteckt. Das ist nicht etwas, was ich mir gewünscht habe. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe. Aber ich habe es bekommen. So der dunkle Fleck im Herz. Und ich glaube, wenn wir ehrlich genug sind, dann merken wir alle zusammen, dass wir immer wieder Sachen sagen, dass wir Sachen denken, dass wir Sachen tun, wo wir eigentlich genau wissen, die sind nicht okay, die sind nicht gut. Die bringen die anderen nicht weiter, die bringen mich nicht weiter. Und die Bibel sagt, dass wir wegen dieser kontaminierten Wesensart nicht in die Nähe von Gott kommen können. Also es ist auf der einen Seite, wir sind vom Bösen angesteckt wie ein fauler Äpfel. Und auf der anderen Seite ist da Gott, ein heiliger Gott, der das Gute für sich bei sich hat und das Böse nicht bei sich erdulden kann. Und das Problem ist, und das ist wirklich das Problem, wo die Bibel sagt, dass du und ich, dass wir
uns von unserer sündigen Natur nicht befreien können. Genauso wie ein angesteckter Apfel nicht sich selber befreien kann und zu einem gesunden Apfel werden. Wir können, es auch so formulieren, Tür ins Haus von Gott, Tür in die Gegenwart von Gott von unserer Seite her nicht aufstoßen. Nicht auf dieser Welt und auch nicht in der zukünftigen Welt, in der Ewigkeit. Und das ist die Quintessenz, die die Bibel auch immer wieder unterstreicht. Wir sind für alle Ewigkeit von Gott trennt. Und wenn man erkennt, dass man immer von Gott trennt ist, dann kann einem das schon ein bisschen die Freude am Leben nehmen. Ich habe das an einer anderen Stelle schon erzählt, wir hatten einen Vermieter, ein paar Jahre zurück. Und der Vermieter, der hat uns nicht ausstehen. Wirklich nicht. Der hat unseren Lebensstil nicht lässig gefunden. Er hat es nicht lässig gefunden, wie wir Besuch hatten. Er hat die Art und Weise, wie wir unsere Wäschmaschine gefüllt haben, nicht ausstehen, wie wir unsere Wäsche ausgehängt haben. Er hat uns in seiner Nähe nicht leiden. Und dann sind wir mal in die Ferien gegangen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es Herbstferien sind oder Winterferien, das mag ich nicht mehr erinnern, aber ich mag mich an das Gefühl erinnern. Es waren ein paar wirklich schöne Tage in den Ferien und wir haben es genossen Tag für Tag und gleich ist so ein ungutes Gefühl immer in unseren Köpfen umgeturnt, weil wir wussten, die Ferien die gehen zu Ende und wir müssen wieder in unsere Heimat zurück zu unserem Vermieter. Und das war sehr unangenehm. Wir müssen wieder an den Ort zurück, wo wir eigentlich gar nicht herpassen. Und ich weiss, der Vergleich, der hinkt ein bisschen. Aber eine ähnliche Realität trifft auf jeden zu, wenn wir das Leben auf dem Planet führen und wir wissen, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir die Erde verlassen müssen. Und wenn wir in die Nähe von Gott stehen und seine Nähe nicht aushalten, wegen unserer Art, das gibt nicht so ein angenehmes Gefühl. Solange dass wir die Sache mit Gott nicht geregelt bekommen, solange kann das uns die Freude am Leben schon ein bisschen nehmen. Das Gute ist, Gott hat einen Plan, eine Lösung vorbereitet. Er hat sein Ja zu uns, und um das geht es immer noch, sein Ja zu uns hat er sichtbar zeigen. Er hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt und er hat der Sohn, der Jesus, sein Leben geopfert auf dieser Erde, dort am Kreuz von Golgatha. Und Gott hat bei dem Tod alle Schuld, alle Sünde der Welt, jede einzelne von unseren Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, hat er auf ihn gelegt. Unser Angestecktsein vom Bösen hat er auf ihn gelegt. Wir reden heute von der Taufe. Taufe ist das sichtbare Zeichen von Gott, sein Ja zu uns. Gott sagt, mein Ja zu dir, das steht. Du hast eine Chance, deine Sünden, dein angestecktes Wesen auf Jesus zu legen. Ich mache dir ein Angebot. Und genauso wie Jesus ein neues Leben bekommen hat, will ich dir ein neues Leben geben. Ein Leben, wo du die Ruhe und Entspanntheit hast, dass ich für dich bin, dass deine Fehler und deine Sünden dich nicht mehr belasten, dass ich dich nicht mehr anschaue, sondern dass du ein Leben kannst haben, wo du jederzeit bei mir daheim bist, wo du jederzeit bei mir willkommen bist, wo du jederzeit in meiner Nähe kann sein. Jesus sagt, wenn du mich in dein Leben einlässt, dann wird dein alte Leben ohne mich begraben. Es wird ersäuft. Und das ist der Moment, wo wir feiern in der Taufe, wo dir dünkelt werden. Und wo die einen das sehr lässig finden, dass sie euch dünkeln können, so kurzen Moment. Das ist der Moment, wo man ausdrückt, dein Leben, dein alte Leben, das wird dort im Wasser begraben. Aber das Gute ist, du bleibst nicht dort. Also, das ist unsere Hoffnung. Sondern du kommst raus. Jesus sagt, weil mein Ja zu dir steht, darum kommst du raus. Du steigst aus dem Wasser raus in das neue Leben, das ich dir geben will. In das allumfassende Ja, das ich zu dir habe. Das ist das neue Leben. Das ist Taufe. Und wir haben das vorher gehört in euren Bericht. Die Vergebung anzunehmen, das Ja von Gott über dein Leben anzunehmen, das haben dir vier vor längerer Zeit schon getroffen. Bei der einen war es eine einmalige Entscheidung, bei anderen war es ein Prozess. Und mit der Taufe, die ihr heute macht, sagt ihr eigentlich, doch, das meine ich ernst. Ich kann mich nicht allein erlösen. Ich brauche das Geschenk. Ich beanspruche den Tod von Jesus für mein Leben. Und ich will das neue Leben mit ihm. Das ist eigentlich das, was er ausdrückt. Und du darfst wissen, wenn du dort zum Wasser rauskommst und wieder Luft schnappst, dann ist das Zeichen, das sichtbare Zeichen, dass das Ja von Gott über deinem Leben steht. Das ist da. Ein für alle Mal, dass die Vergebung für dich gilt. Dass du einen Vater im Himmel hast, wo du nicht ein komisches Gefühl musst haben, irgendeinmal, wenn du wieder zurück musst oder wenn du zu ihm musst, sondern wo du willkommen bist. Das ist das sichtbare Zeichen. Und vielleicht ist es für euch, wo ihr mitkommt, hoffentlich, eine ganz schöne Erinnerung, dass wenn du getauft bist, dass das Ja von Gott über deinem Leben nach wie vor steht, genauso wie du dort auch zum Wasser rausgekommen bist, dass das Ja zu Gott steht, von Gott steht über dir. Das ist der erste Gedanke, das Ja von Gott über deinem Leben. Und das ist aber eben auch das Ja von dir zu Gott. Schau mal einmal, was Jesus am Ende von seinem Leben seinen Nachfolger aufgetragen hat. Das ist in Matthäus 28 eine kurze Bibelstelle. Macht zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, die Situation, Jesus geht kurz, ist kurz davor in den Himmel zu gehen. Und dann sagt er so die letzten Worte und sagt, der, wo ihr an mich glaubt, der verbringt euer Leben, damit euer Glauben zu teilen, das, was ihr mit mir erlebt habt, anderen weiterzugeben. Und wenn dann andere Menschen zum Glauben kommen, was sagt Jesus? Was ist unsere Aufgabe? Er sagt, der tauft sie, der ermutigt die Leute, dass sie sich auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist taufen lassen. Als äußerliches Zeichen, als sichtbares Zeichen für die Entscheidung, die sie ihr im Herz getroffen haben. Wo Barbara und ich zusammengekommen sind, haben wir am Anfang ein paar Sachen müssen miteinander klären. Und eine von den Hauptproblemen, die wir hatten, ist, wie machen wir das jetzt genau, wenn wir das nächste Mal, wir sind in den gleichen Kirchen aufgewachsen, wie machen wir das, wenn wir das nächste Mal in die Kirche gehen? Geben wir einander sichtbar die Hand für unseren unsichtbaren Vorgang? Geben wir einander die Hand? Küssen wir einander öffentlich, sodass es alle anderen sehen? Wie sollen wir das machen? Ich meine, es waren noch die kleinen Probleme. Nachher noch 3 Jahren war die Frage, so ungefähr, wo wir uns gestellt haben, ja, wie machen wir das jetzt? Sollen wir heiraten? Sollen wir ausdrücken, dass wir wirklich zueinander gehören, vor allen zusammen? Und ich mag mich daran erinnern, als ich dort zu Barbara gefragt habe, auf der Knie war und ihr den Ring entgegengestreckt habe und gefragt habe, wettest du meine Frau werden? Hat sie mich angeschaut und gesagt, was? Also du meinst das ernst? So ganz öffentlich, so dass es jeder sehen kann? Nein, komm, das lassen wir. Komm, das behalten wir lieber einfach ein bisschen für uns, so in unserem Herz, dass wir zusammengehören. Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Also es ist auch nicht so, dass ich mega auf den Knie... Das mache ich jetzt. Aber sie hat gesagt, mal, das machen wir öffentlich. Und ich habe das auch gesagt, wir stehen zueinander. Und wie soll ich sagen, das war noch ein schöner Moment im Fall. Und bei der Taufe ist es ja ganz ähnlich. Wir sagen öffentlich, dass wir uns zu Jesus zählen und dass wir uns nicht schämen für ihn. Ist die Taufe heilsnotwendig? Muss ich getauft werden, dass ich eine Ewigkeit bei Jesus verbringen kann? So wie ich die Bibel verstehe, nein. Es ist der Glaube, der zählt. Mein Herz. Aber es ist normal, dass du es machst, wenn du mit dem Glauben ernst meinst. Und wir gehen mal schnell zurück ins erste Jahrhundert. Dort zurück auf Jerusalem, wo die Jünger dort waren, die ersten Christen. Und die meisten Menschen in Jerusalem, das waren fromme Leute, die in der Stadt gelebt haben. Fromme Leute. aber nicht so christlich fromm, sondern es sind orthodoxe fromme Leute gewesen. Die haben sich an Gebot vom Alten Testament gehalten, haben die sehr genau eingehalten oder versucht einzuhalten. Und jetzt immer, wenn einer aus ihrer Mitte, so ein jüdischer Mann oder eine jüdische Frau oder eine Teenie, wenn irgendjemand Jesus gefunden hat und angefangen hat, Jesus nachzufolgen, ist das eine gefährliche Sache geworden. Weil wenn man kommuniziert hat, dass man Nachfolger geworden ist von Jesus, dann war es sehr wahrscheinlich, dass deine orthodoxen Freunde dir den Rücken zugekehrt haben. Deine Familie, deine Geschäftspartner, andere Bekannte. Und so ist es genau passiert im ersten Jahrhundert, dass es immer Menschen gegeben hat, die den Glauben an Jesus zwar angenommen haben, aber gesagt haben, ach komm, wir behalten es lieber ein bisschen für uns, so ein bisschen versteckt. Einfach so, dass es nicht gerade alle gesehen. Und irgendwo verständlich, oder? Aber Jesus hat an diesem Punkt klar Position bezogen und gesagt, ich will nicht, dass du dich für mich schämst. Wenn ich das alles für dich gemacht habe am Kreuz, ist es dann zu viel verlangt, dass du dich öffentlich herstellst und das für mich machst? Dass du dich zu mir stellst, so wie ich mich zu dir stelle. Und so sind die im ersten Jahrhundert damals an Fluss runtergegangen, an Jordan beispielsweise, und die Täuflinge sind begleitet worden von anderen aus der Kirche, von der Gemeinde. Und natürlich hat es noch mal andere gehabt, die ihnen zugeschaut haben. Eben so Geschäftsleute oder Familienmitglieder und Vermandte, die aber mit Jesus überhaupt nichts anfangen konnten, aus sicherer Distanz zugeschaut haben und gesagt haben, jetzt schauen wir, was passiert. Wenn die Person das durchzieht, dann ist meine Beziehung mit ihnen vorbei. Und die Person, die getauft worden ist, die hat das genau gewusst. Die hat genau gewusst, was auf dem Spiel steht. Ihr Erb, ihr Ruf, ihr Status ist auf dem Spiel gestanden. Versteht ihr? Das war ein hoher Preis, den die gezahlt haben, dass sie sich taufen lassen haben. Und übrigens, das war nicht nur im ersten Jahrhundert so, sondern es gibt heute ganz viele Teile dieser Erde, wo Menschen ein sehr grosses Risiko eingehen, wenn sie sich für einen Glauben entscheiden und sich taufen lassen. Und Jesus sagt gleich, mach's. Und er sagt dir aber auch, wenn du mir vertraust, kannst du sicher sein, dass ich dich nicht allein lasse. Markus 10 redet er davon, was für ein grosses Abenteuer Menschen erwarten, die ihm vertrauen. Er redet davon, dass, wenn wir ein Risiko eingehen, dass er uns nicht im Regen stehen lässt. Jetzt fragt der Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Der Petrus sagt, hey, aber Jesus, wir haben alles gemacht, was du verlangt hast von uns. Wir haben uns bloßgestellt. Wir haben uns taufen lassen. Wir haben unsere Beziehungen verloren. Wir haben unseren Status verloren. Was ist jetzt mit uns? Und Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist ein schwieriger Vers, nicht? Aber Jesus sagt da recht explizit, du wirst nicht zu kurz kommen. Wenn du mir vertraust, wirst du auf deine Rechnung kommen. Und wenn ich zurückschaue auf das, was ich mit Jesus alles erlebt habe, könnte ich ein paar Sachen erzählen, wo genau das passiert ist. Zum Beispiel, dass unsere Kinder in den ersten Jahren, wir haben, glaube ich, kein einziges Kleidungsstück für sie müssen kaufen, weil wir buchstäblich bergeweise Kleider von einer Kleidersammlung bekommen und meistens recht schöne Kleider. Oder ich könnte erzählen von dem Tausigernötchen, der einst am Morgen im Briefkasten drin war. Oder von Wohnungen, die im richtigen Moment zu den richtigen Preisen parat waren. Aber ich glaube, es bringt nichts, das zu erzählen, weil das Wichtigste ist, es geht ja am Schluss nicht um Belohnungen. Es geht ja nicht darum, dass wir den Deal vom Leben machen und sagen, Jesus, okay, und dann die Hände haben und jetzt füll das Zeug mal. Das geht Jesus nicht. Es geht darum, dass wir in all dem nicht allein sind und dass wir Jesus als unseren Freund und als unseren Berater, als unseren Weggefährten haben, Minute für Minute in unserem Leben, Stunde für Stunde, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Er sagt, mach's. Hab den Mut. Mach einen Schritt auf mich zu. Und lass dich überraschen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Manchmal macht er krasse Sachen. Manchmal macht er sie so, wie wir sie erwarten. Sehr häufig nicht. Aber er lässt uns nicht allein. Und ihr vier, ihr lasst euch auf das Abenteuer ein. Sind gespannt, was kommt. Weil es wird etwas kommen. Und vielleicht bist du da und der Fabi hat es schon gesagt. Und du denkst, ich will auch. Ich will dein Wasser. Kein Problem. Es hat genug Wasser im Greifensee. Vor allem, es kommt immer noch mehr oben runter. Nein. In der Bibel steht sehr häufig, dass jemand sich für den Glauben entschieden hat. Und dann sind sie zack ans Wasser gegangen. Und ich meine, Taufkürse sind cool und gut und super. Aber in der Bibel lesen wir nie einen von Taufkürse. Und es ist völlig okay und wir bewegen uns in einer grünen Zone, wenn du sagst, Molly, ich will mich anschliessen. Und du hast die Möglichkeit, wir laufen nachher ans Wasser. Die meisten, oder vielleicht ein paar, die mit dem Velo gehen, komm auf Michael. Wo ist der Michael? Dort, genau. Der, der die Hand auf hat, komm auf ihn zu oder auf mich zu. Wenn du sagst, Moll, ich bin dabei, ich will auch. Darfst du dich gerne anschliessen. Ich habe wirklich ein paar Badhosen da. Ich würde euch sogar meine Badhosen anbieten, wenn ihr es wettet. Einfach die Möglichkeit ist da. Genau. Ich will zum Schluss kommen. Eigentlich wäre mein Ziel gewesen, dass wir nachher, wenn wir runterlaufen, dass wir so wie die richtige Einstellung, so ein Fanmarsch, oder da richtig Rohr runter, dass wir wie so die richtige Einstellung haben. Um was geht es bei der Taufe? Die Taufe ist nicht dazu da, dass wir ein perfekteres Leben bekommen. Es ist noch nicht dazu da, dass wir auf magische Art plötzlich Jesus würden auf eine krasse Art erleben. Es kann sein, aber es muss nicht. Es geht darum, es ist das sichtbare Zeichen, das Gott über deinem Leben hat. Wo Gott dir gibt, wenn du dich für ihn entscheidest. Und es ist auch von deiner Seite her so ein Nagel mit Kopf, wo du kannst sagen, da habe ich die ganze Sache gemacht. Und um das geht es. Und ihr seid dabei, gratulieren euch. Wir machen es jetzt so, dass wir einen kurzen Moment noch still sind. Und dann macht es zack und der Gottesdienst da ist unterbrochen. Und dann machen wir einen Spaziergang ab und dann würden wir im Rohr noch den letzten Teil machen, wo sie eben getauft werden. Ich würde euch einladen, dass wir einen kurzen Moment jetzt noch ruhig sind. Und vielleicht ist es eine gute Erinnerung, wenn du getauft worden bist, dass du Jesus danken sagst. Dass du sagst, oh, das ist so schön, dass ich mir das auch wieder bewusst werden kann. Dass du für mich bist und dass du mit mir einen Weg gehst. Und vielleicht klopft Jesus an die Tür und sagt, hey, es gibt noch etwas anderes dran. Lass uns einen Moment ruhig werden und dann würde ich es mit einem Gebet abschliessen. Herr Jesus, danke dir für den Moment, für den Gottesdienst. Danke dir für die Lieder, die wir singen können, für die Lebensgeschichten, die wir heute feiern dürfen. Danke für das Ja von diesen vier Täuflingen, wo sie sagen, sie wollen mit dir unterwegs sein. Und danke gleichzeitig für die wunderschöne Erinnerung, dass dein Ja über unser Leben steht. Danke für die Vergebung, Jesus, die du am Kreuz geschaffen hast, wo wir in Anspruch nehmen und wo wir uns darf aufbauen innerlich. Und Jesus, ich möchte speziell beten für die vier Täuflinge, dass sie die auf eine Art und Weise erleben dürfen, gerade das, was du versprochen hast, auf eine eindrückliche Art und Weise. Aber eben nicht, weil es einfach darum geht, um Belohnungen abzuholen, sondern dass ihr Glaube darf gestärkt werden auch. Und dass ihr Vertrauen darf gestärkt werden in dich. Und für das möchte ich für uns alle zusammen bitten, dass du uns begleitest, auch die, die jetzt vielleicht heim gehen müssen, dass du jeden begleitest in die nächsten Wochen und deine Nähe erfahren lässt. Amen.